Einen schönen guten Morgen auch von mir. Zu Beginn möchte ich noch beten. Stehen wir dazu auf. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, Herr, dass wir uns auch heute frei versammeln dürfen, um dir die Ehre zu geben. Ich möchte auch bitten, Herr, dass du mir auch hilfst, auch dein Wort auch weiterzugeben. Und schenk uns auch offene Ohren, Herr, und offene Herzen, damit wir das auch verstehen, was wir da auch hören. Amen. Mit dem heutigen Predigttext aus Kolosser 4, die Verse 7 bis 18, schließen wir unsere Predigtreihe aus dem Kolosserbrief. Unsere heutige Predigt hat die Überschrift "Ein starkes Team". Ich möchte am Anfang versuchen, das Wort Team zu erklären. Das Wort Team ist dann ein altenglisches Wort und bedeutet Gespann, Familie, Nachkommenschaft. Diese Worte bezeichnen einen Zusammenschluss von mehreren Personen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe oder zum Erreichen eines bestimmten Ziels. Was macht eigentlich ein starkes Team aus? Ein starkes Team ist ein Team, in dem alle Mitglieder mit Begeisterung auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Jedes Mitglied wird entsprechend seiner Stärken und Gaben eingesetzt. Liebe Gemeinde, ich habe jetzt ein Beispiel von einem starken Team. Vielleicht kennt ihr den Fußballverein FC Bayern München. Das ist auch ein starkes Team. Wenn wir uns diesen Fußballverein anschauen, dann sehen wir, dass das ganze Team vom Hausmeister, Spieler, Trainer, Manager ein einziges Ziel haben. Für dieses Ziel ordnen sie alles andere unter und ziehen alle an einem Strang, um dieses Ziel zu erreichen. Es spielt dabei auch keine Rolle, aus welchem Land sie kommen oder welche Sprache sie sprechen. Sie wollen alle das gesteckte Ziel erreichen, die deutsche Fußballmeisterschaft. Aber nur als starkes Team, als geschlossene Mannschaft, können sie dieses Ziel auch erreichen. Wenn wir unseren heutigen Predigttext lesen, dann lesen wir, dass auch Paulus ein starkes Team hatte. Sie hatten auch ein Ziel, dem sie alles unterordneten. Ihr Ziel war aber nicht die deutsche Fußballmeisterschaft, sondern Menschen in die Gemeinschaft Christi zu bringen und die Glieder der Gemeinschaft im Glauben zu stärken. Wenn nötig, auch zu ermahnen, aber auch ihnen Mut zuzusprechen. Ich lese unseren heutigen Predigttext aus Kolosser 4, die Verse 7 bis 18. Kolosser 4, Verse 7 bis 18. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus, von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter im Reich Gottes, und sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einen von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in seinem Gebet für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es auch ausfüllst. Mein Gruß in meiner des Paulus Hand. Gedenk meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Vielen Dank für das Glas Wasser. Unsere heutige Predigt habe ich in drei Punkte aufgeteilt. Erstens, wer ist unser Herr? Wem dienen wir? Zweitens, jeder Gläubige ist zum Dienst berufen. Und drittens, Ermahnung an die Dienenden. Ich komme jetzt zu unserem ersten Punkt. Wer ist unser Herr und wem dienen wir? Wie wir gelesen haben, schreibt Paulus, dass Tychikus den Kolosser alles berichten wird. Und weiter schreibt er, dass er ein lieber Bruder, treuer Diener und Mitknecht in dem Herrn ist. Sehen wir uns gemeinsam an, wer dieser Herr ist, dem Paulus in Tychikus in Treue dienen. Am Anfang des Kolosserbriefs schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 3 folgendes. Kolosserbrief 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Wie gelesen, schreibt Paulus, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich lese weiter im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 13, wo Jesus selber sagt, dass er unser Herr und Meister ist. Johannesevangelium 13, Vers 13. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. In der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 36, lesen wir, dass Jesus Christus Herr über alles ist. Apostelgeschichte 10, Vers 36. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Im Philipperbrief 2, Vers 11 steht geschrieben, Philipper 2, Vers 11. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5, schreibt Paulus folgendes. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Liebe Gemeinde, wie wir in den Versen gelesen haben, dass Jesus Christus der Herr ist, so hat auch Paulus geschrieben, dass Jesus Christus der Herr ist und sie die Diener sind, um Jesu Willen. Wenn sie die Diener an der Gemeinde Jesu sind, so sind sie auch Diener an Jesus Christus selber. Wenn wir uns die Frage stellen, ist Jesus Christus auch unser Herr? Und diese mit Ja beantworten können, so wissen auch wir, wer unser Herr ist. Und wem wir dienen und wie wir dienen sollen. Wie Paulus auch an die Epheser schreibt, im Kapitel 6, Vers 6. Epheser, Kapitel 6, Vers 6. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Welches ist aber das Ziel des Dienstes? Im Epheserbrief schreibt Paulus im Kapitel 4 in den Versen 13 bis 14 folgendes. Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 14. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maße der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und das und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das Ziel des Dienstes, liebe Geschwister, ist, dass wir im Glauben in der Erkenntnis des Sohnes Gottes wachsen. Wie sollen wir aber unseren Dienst ausüben? In Liebe, zur Ehre Gottes und zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wie geschrieben steht im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 15 bis 16. Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 15 bis 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir und uns allen diese Kraft und Mut zum Dienst am Leibe an der Gemeinde Jesu, zum Lobe unseres Herrn Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt unserer Predigt. Jeder Gläubige ist zum Dienst berufen. Wie wir in unserem heutigen Predigttext gelesen haben, schickt Paulus Tychikus und Onesimus nach Kolossä. Die beiden sollen Grüße von den Mitarbeitern des Paulus übermitteln. Betrachten wir gemeinsam, wie die Mitstreiter im Team von Paulus und Mitarbeiter an der Gemeinde am Leibe Jesus waren. Tychikus. Tychikus steht in einer besonderen Beziehung zu Paulus. Er ist ein geliebter Bruder, ein besonderer Freund und auch verlässlicher Mitarbeiter. Die beiden verbinden nicht nur der gemeinsame Dienst, sondern auch eine lange Freundschaft. Tychikus war mit auf der Reise nach Jerusalem, als Paulus die Geldsammlung der Gemeinden nach Jerusalem überbrachte. Dieser Tychikus bekommt noch eine besondere Bezeichnung von Paulus: Mitsklave. Nur Epaphras hat in dieser Grußliste auch diese Bezeichnung. Paulus selber bezeichnet sich als Sklave Christi. Damit machte er deutlich, dass er sein Leben total in den Dienst von Jesus gestellt hatte. Auch Timotheus, einer der engsten Mitarbeiter des Paulus, ist ein Sklave Christi. Es hat den Anschein, dass Sklave Christi eine besondere Dienstbezeichnung ist. Damit werden Leute bezeichnet, die sich in besonderer Weise in den Dienst von Jesus gestellt haben. Petrus, Johannes und Jakobus nennen sich auch Sklave Christi. Mit Sklave bedeutet im Neuen Testament, dass einer auf der gleichen Ebene ist. In der Offenbarung fällt Johannes zweimal vor einem Engel nieder. Doch die Engel sagen jeweils: Mach das nicht, ich bin dein Mitsklave. Der Engel steht also auf gleicher Ebene mit Johannes. Epaphras und Tychikus sind Mitsklaven von Paulus. Das bedeutet dann, sie stehen mit ihm auf einer Ebene. Tychikus war dann sozusagen der Vertreter von Paulus in Kolossä. Onesimus. Onesimus war der Sklave von einem Herrn Philemon aus Kolossä, der dort auch in die Gemeinde ging. Sein Sklave Onesimus ist abgehauen und hat vermutlich auch noch Geld von seinem Herrn mitgehen lassen. Irgendwie hat sich Onesimus auf der Flucht zu Paulus nach Rom durchgeschlagen. Dort bei Paulus im Gefängnis kommt er zum Glauben. Er erweist sich als treu und nützlich, sodass ihn Paulus auch als ständiger Mitarbeiter in sein Team nehmen möchte. Doch Paulus schickt ihn zusammen mit Tychikus zurück nach Kolossä zu seinem Herrn. Onesimus hat noch einen kleinen Brief von Paulus im Gepäck. Das ist der Brief an seinen Herrn, der Philemonbrief. Sowohl im Philemonbrief wie auch hier im Kolosserbrief empfiehlt Paulus diesen entlaufenen Sklaven der Gemeinde und seinem Herrn. Er ist jetzt einer von euch, euer Bruder in Jesus. Onesimus soll mit Tychikus zusammen von Paulus berichten. Damit wertet Paulus diesen Sklaven auf. Es gibt Anzeichen in einem Brief von Ignatius an die Epheser, dass dieser Onesimus später Gemeindeleiter, Bischof von Ephesus wurde. Onesimus ist auch ein schönes Beispiel, wie auch gescheiterte Leute bei Paulus eine Chance bekamen und wie diese Leute ihren Weg mit Jesus und für Jesus gefunden haben. Markus. Markus wird auch Johannes Markus genannt und stammt aus Jerusalem. Im Hause seiner Mutter trafen sich die Jünger und später die ersten Christen. Markus hatte Jesus persönlich gekannt. Denn dieser Markus ist der Verfasser des Markus-Evangeliums. Sein Onkel Barnabas nahm ihn mit auf die erste Missionsreise. Er war als Helfer, heute würde man sagen, als Azubi dabei. Aber schon nach kurzer Zeit ließ er Barnabas und Paulus im Stich. Es war ihm wohl gefährlich oder zu anstrengend geworden. Als Paulus und Barnabas zur zweiten Reise aufbrechen wollte, schlug Barnabas vor, Markus wieder mitzunehmen. Paulus lehnte dies strikt ab. Er brauchte Leute, auf die er sich verlassen konnte. Markus hatte ihn enttäuscht. Barnabas bestand aber darauf, Markus eine zweite Chance zu geben. So kam es zu einem heftigen Streit, sodass sich schließlich Paulus und Barnabas wegen dieses Markus trennten. Barnabas zog mit Markus nach Zypern. Jahre später wird dieser Markus in drei Briefen von Paulus erwähnt und auch im Petrusbrief. Irgendwie kam Markus bis nach Rom und wurde zu einem wertvollen Mitarbeiter von Paulus. Offensichtlich hatte er sich bei Barnabas bewährt und war im Mitarbeiterteam von Paulus gelandet. Die drei haben sich also versöhnt. In Rom verfasste Markus zusammen mit Petrus das Markus-Evangelium, was aus einem gescheiterten Mitarbeiter werden kann. Man sollte Leute nicht aufgeben. Hier scheint es so, dass er zusammen mit Jesus Justus auch nach Kolossee reisen wird. Diese drei, Jesus Justus, Markus und Aristarch, waren die drei einzigen jüdischen Mitarbeiter von Paulus. Für Paulus, der seine Landsleute leidenschaftlich geliebt hat, muss das sehr schmerzlich gewesen sein. Paulus erlebte, wie die Heiden in Scharen zum Glauben gekommen sind und wie sich dagegen die Juden dem Evangelium mehr und mehr gesperrt haben. Es war für ihn schon ein Trost, dass wenigstens drei Juden mit ihm im Reich Gottes aktiv waren. Aristarch. Aristarch muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein, ein Jude aus Thessalonik, der mit Paulus schon manche Kämpfe für Jesus ausgefochten hatte. In Ephesus wurde er bei einem Aufstand gegen Paulus von dem aufgebrachten Mob gegriffen, weil sie Paulus nicht gefunden haben. Aristarch bekam die Wut der Menge ab, die eigentlich dem Paulus gegolten hatten. Er reiste später mit Paulus nach Jerusalem. Dort wurde Paulus gefangen genommen. Aristarch wusste von Paulus, dass es dazu kommen würde, ging also bewusst mit ihm in schwierige Zeiten. Paulus wurde als Gefangener des Kaisers nach Rom gebracht. Aristarchus begleitete Paulus auf dieser turbulenten Schiffsreise nach Rom. Und er ließ sich in Rom mit Paulus ins Gefängnis einsperren. Paulus hatte in Aristarchus einen Freund, der mit ihm durch dick und dünn gegangen ist. Epaphras. Epaphras war der Gründer der Gemeinde im Lykostal. Die Probleme in der Gemeinde wurden zu groß, sodass er sich entschloss, Paulus in Rom um Rat zu fragen. Der Kolosserbrief ist sozusagen die Reaktion auf diese Fragen. Epaphras blieb aber noch bei Paulus. Offensichtlich sollte er zunächst Tychikus für ihn die Gemeindeleitung übernehmen. Aber im Herzen war Epaphras mit seiner Gemeinde verbunden. In seinen Gebeten kämpfte er zusammen mit Paulus um die jungen Christen in Kolossä, Laodicea und Hierapolis. Es ging ihm nicht nur darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie sollten fest werden im Glauben, in der Lage sein, Gottes Willen zu erkennen und danach zu leben. Sein Gebetskampf für die Gemeinden und eigentlich auch die ganze Reise nach Rom diente nur dem einen Ziel, dass junge Christen zur Reife kommen. Der Kolosserbrief beschreibt ja letztendlich dieses Anliegen. Sie sollten Christus kennen, ihre Lehren durchschauen können. Als reife Christen sollen sie sich nicht mehr von Gesetzlichkeit einfangen lassen. Paulus zeigte ihnen in seinem Brief einen Weg, wie man einen neuen, befreiten Lebensstil einüben kann. Die schriftliche Anleitung von Paulus für ein Leben als Christ war das eine. Würde es aber reichen, damit sie sich verändern? Epaphras wusste aber, dass letztlich das Gebet nötig ist, damit Christen tatsächlich im Glauben wachsen. Und das ist ein mühsames Unternehmen. Lukas war ein griechischer Arzt und hatte intensiv in Palästina über das Leben Jesus recherchiert. Und er hatte viele Augenzeuge. Er hatte viele Augenzeugen befragt, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus. Daraus ist das Lukas-Evangelium entstanden. Später hat er noch die Apostelgeschichte geschrieben. Er war also zeitweise als Augenzeuge auf der Missionsreise dabei. Jetzt ist er bei Paulus in Rom und er wird, wie andere Briefe belegen, auch treu bei Paulus bleiben. Demas. Zu Demas schreibt Paulus nichts. Vielleicht gab es schon damals negative Tendenzen bei Demas, denn später im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus traurig, dass Demas ihn verlassen hat. Demas hatte seine Mitarbeit und vermutlich sogar seinen Glauben hingeworfen. Er hat die Welt lieb gewonnen, schreibt Paulus. Demas kann auch für uns eine Warnung sein. Im Mitarbeiterteam von Paulus zu sein bedeutet noch lange nicht, dass man keine Anfechtung hat. Und Demas zeigt uns, dass auch die Freunde und Mitarbeiter von Paulus schwache Menschen waren. Das waren keine Helden, sondern Menschen wie Sie und ich. Wie wir gehört haben, waren im Team von Paulus ganz verschiedene Menschen, von verschiedener Herkunft und mit verschiedenen Berufen dabei. Genauso wie bei uns in der Gemeinde, liebe Geschwister. Wir sind auch von verschiedener Herkunft, haben verschiedene Berufe. Wir kommen aus Deutschland, Russland, Rumänien, Brasilien und viele andere. Wir sind Lehrer, Ärzte, Hausmeister, Verkäufer, Ingenieure, Bäcker. Oder wir sind schon in Rente. Aber alle haben wir Gaben zum Dienst erhalten. Wenn wir unsere Gaben zur Ehre Gottes einsetzen, wie geschrieben steht im Epheserbrief, Kapitel 4, in den Versen 11 bis 12, Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 12. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Dann werden auch wir, liebe Gemeinde, ein starkes Team sein zur Erbauung der Gemeinde Jesus. Ich komme zu unserem dritten Punkt: Ermahnung an die Dienenden. Ich lese nochmals den Vers 17 aus unserem heutigen Predigttext. Kolosser 4, Vers 17. Und sagt dem Archippus: Sieh auf das Amt, das du empfangen hast, in dem Herrn, dass du es auch ausfüllst. Liebe Gemeinde, wie wir gelesen haben, werden Mitarbeiter und Diener Gottes auch ermahnt, weil sie ihren Dienst so vernachlässigen wie Archippus. Wer war eigentlich Archippus? Auch bei Archippus sehen wir, wie menschlich es damals zugegangen ist. Er war vermutlich der Sohn von Philemon. Paulus erwähnt ihn im Philemonbrief als einen Mitkämpfer. Er war also schon stärker in der Gemeinde aktiv. Jetzt ließ er seine Mitarbeit schleifen. Vielleicht war er frustriert und hatte keine Lust mehr. Es kommt also durchaus vor, dass man aus irgendwelchen Gründen die Motivation verliert, vielleicht auch ausbrennt. Epaphras hat Paulus von Archippus erzählt, denn Archippus war ihm wichtig. Er wollte nicht, dass sich einer so einfach aus der Mitarbeit verabschiedet. Vermutlich rechnete Epaphras und Paulus damit, dass Archippus nicht im Gottesdienst sein wird, wenn der Brief vorgelesen würde. Deshalb schickte Paulus Leute zu Archippus nach Hause. Paulus gibt aber keinen Befehl: Los, reiß dich zusammen. Sondern Paulus möchte, dass Archippus sich an seine Berufung erinnert. Du hast eine Aufgabe von Jesus bekommen. Du musst das nicht für die Gemeinde, sondern für deinen Herrn, für Jesus. Du machst das nicht für deine Gemeinde, sondern für deinen Herrn, für Jesus. Appelle bringen wenig. Paulus erinnert an die Beauftragung durch Jesus. Du bist von Jesus beauftragt worden. Fülle diese Aufgabe aus. Wenn wir uns Archippus vor Augen halten, so sehen wir, dass auch die Diener Gottes müde werden und ihren Dienst vernachlässigen. Darum dürfen wir uns auch gegenseitig ermahnen. Das Wort ermahnen auf Griechisch, parakaleo, bedeutet an dieser Stelle nicht, jemanden den Kopf zu waschen, sondern jemanden trösten, ermutigen. So wie uns auch Jesus trösten und ermutigen will, wie geschrieben steht in Matthäus Evangelium 11, Vers 28. Matthäus Evangelium 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich komme zur Zusammenfassung der heutigen Predigt. In Punkt 1 haben wir gehört, dass Jesus Christus unser Herr und Heiland ist und dass wir ihm dienen. Im zweiten Punkt haben wir gehört, dass ein jeder bereit sein sollte zum Dienst, egal welcher Herkunft oder Ausbildung. Im dritten Punkt durften wir erfahren, dass man auch im Dienst für den Herrn schwach und müde werden kann. Aber unser Herr und Heiland kennt uns. Und wenn wir ihm dienen sollen, so wird er uns auch zurüsten für den Dienst, den wir zu seiner Ehre tun. Liebe Geschwister, wenn auch wir unserem Herrn als starkes Team dienen sollen, so dürfen wir wissen, dass unser Dienst nicht umsonst war. Wie geschrieben steht im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 26. Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Amen.